dann klatsche ich einmal. Das ist der Podcast Geteilt Vereint und ich lade hier Menschen ein, die etwas sagen können über unser Land und wie es dem geht, aus unterschiedlichen Perspektiven. Und heute habe ich Sissi Rascher eingeladen. Wir kennen uns schon eine ganze Weile und was ich aber gerade erst gelernt habe, ist, du bist in Stendal geboren, das ist nicht weit von Berlin weg, in Sachsen-Anhalt, was uns alle gerade sehr beschäftigt, aus ganz anderen Gründen. Und dann ist deine Mutter mit dir relativ bald nach Schleswig-Holstein. Also wenn man deine Biografie liest, dann sieht man so 85 geboren in Stendal, aufgewachsen in Schleswig-Holstein. Und man denkt, okay, da war ja was dazwischen. Darüber reden wir vielleicht gleich.
Ja.
Und kennengelernt habe ich dich aber eigentlich sozusagen als Aktivistin für Frauen- und Familiendinge. Du bist Hebamme von Beruf oder vielleicht von Berufung. Und hast dich erstens sehr für diesen Berufsstand eingesetzt, aber auch dafür, dass Frauen selbstbestimmt gebären dürfen. Du hast sehr, sehr viele Tabus nicht damit aufgeräumt, aber du hast sie gebrochen und hast darüber berichtet, wie Geburt eigentlich ist, dass nicht immer alles schön ist. Und irgendwie eine schöne Frau geht in einen Kreißsaal und kommt heraus und sieht immer noch total toll aus und ist ein total süßes Baby da. Und was dazwischen ist, darüber wird eigentlich nicht so richtig geredet. Das finde ich jedenfalls eine sehr, sehr große Errungenschaft. Und ich bin dir sehr dankbar dafür und freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich finde, es ist richtig.
Ja, es war alles richtig, was du gesagt hast. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt so an den Anfang zurückdenke, weil ich mich ja schon, wie du gerade auch gesagt hast, ich bin in Stendal geboren und das war auch lange Zeit in meiner Biografie für mich so eher so ein, dass ich mich damit nicht identifizieren konnte.
Okay.
Also es war immer so, ich fühle mich als Schleswig-Holsteinerin, also mir war meine Sprache sehr wichtig. Also wenn ihr vielleicht Menschen kennt, die aus Sachsen-Anhalt kommen, die haben ja so ein sehr... Ja, der Dialekt, so wie die so sprechen. Ja, das war mir schon immer so.
Wie sagt man, so ein bisschen luschig, ne, reden die.
Ja, auch ein bisschen so berlinerisch mit rein.
Bisschen berlinerisch, so mit J statt G.
Ja, genau.
Ja, ich mach's jetzt nicht nach. Ich kann Thüringisch und Sächsisch, aber das kann ich nicht.
Genau. Und einen ganz, ganz schlimmen Finder finde ich immer wieder, da auch immer ist, die sagen nicht einzige, sondern einzigste. Also so, das sind das sind so einfach so. Aber genau, es war für mich immer so ein bisschen so, dass ich das doof fand, dass es in meinem Pass steht.
Okay. Du hast so ein bisschen Charme quasi, Ostcharme.
Ja, es war für mich so, weil ich mich, ich bin natürlich, ich bin 85 geboren. Da war natürlich noch die DDR, also ich bin in der DDR geboren, in einer Frauenklinik in Stendal, wo auch so ein bisschen meine Geschichte begann als Hebamme, weil ich da wiederum viele Jahre später mein erstes Praktikum machen durfte. Weil meine Großeltern leben natürlich noch da und der Nachbar meiner Großeltern war der ein Oberarzt dieser Frauenklinik. Und so kam ich dann in den Osterferien zu diesem Praktikum.
Welches Jahr?
Da war
ungefähr?
Ja, oh Gott, ich muss das rechnen. Da war ich, also ich bin jetzt 40 Jahre alt und wenn ich 85 geboren bin, 2000. Nee, 85, 90, ja, also mit 15, genau.
Ja, okay.
Mit 15 dort in den Kreißsaal und da.
Also es war noch sozusagen, es waren DDR-Verhältnisse, deswegen frage ich eigentlich nach dem Jahr noch so ungefähr.
Nee, da war ja dann schon, also ich meine, Wiedervereinigung und.
Ja,
dann
war schon alles 10 Jahre später, aber du hattest es,
Naja, ich wollte nur noch mal darauf hin, dass ich da, wo ich geboren worden bin, auch sozusagen in diesen Beruf reinschnuppern durfte. Und wenn ich das heute jetzt rückblickend sehe, so wie ich arbeite, natürlich eine ganz andere Geburtshilfe ist, aber trotzdem habe ich da für mich den Entschluss gefasst, ich durfte da eine Geburt sehen und habe gesagt, okay, mit 15, ich möchte jetzt Hebamme werden und habe dieses Ziel halt verfolgt und da bin ich natürlich schon dieser Frauenklinik sehr dankbar, weil mit 15 darf man normalerweise jetzt nicht einfach in Kreißsaal und irgendwelche Geburten mit begleiten. Und das war natürlich durch die familiäre Situation einfach möglich.
Und hast du es entschieden, weil du es auf jeden Fall anders machen wolltest oder weil es dich so beeindruckt hat?
Es hat mich erstmal beeindruckt und es hat mich auch einfach diese Vielfalt von diesem Beruf, weil ich habe dann auch noch eine freiberufliche Hebamme begleitet in Stendal und die einfach auch dort gearbeitet hat in der Klinik, aber auch diese Freiberuflichkeit. Also ich fand einfach so umfassend. Ne? Das ist ja so ein großes Gebiet. Und wenn man vorher nicht darüber nachdenkt, und so ist es ja heute auch noch so, die Menschen beschäftigen sich ja mit diesem Beruf erst, wenn sie entweder gerade schwanger sind oder vielleicht doch schon jetzt ein bisschen aufgeklärter sind, über Kinderwunsch sich informieren. Mhm. Aber vorher ist das ja wirklich so eine Nische, die einfach sich niemand mit beschäftigt. Und deshalb, das ist ja immer noch so. Und ich fand einfach, wow, das ist so ein abwechslungsreicher, verantwortungsvoller Beruf. Also es ist ja schon auch so, mittlerweile ist es ja ein Studium.
Ja.
Früher war es ja noch eine Ausbildung. Ich habe die Ausbildung absolviert, aber man hat ja trotz einer Berufsausbildung in einem Krankenhaus, anders als jetzt eine Krankenschwester, ja schon, hat man ja Führung. Also man leitet ja die Geburt und man ist ja sozusagen bei einer physiologischen Geburt dem Arzt gleichgestellt. Mhm. Also man arbeitet zusammen und deshalb fand ich das auch nochmal interessant, weil Krankenhaus ist ja schon noch sehr hierarchisches System und da fand ich im Kreis, da ist das aber mit den Hebammen und den Ärzten was anderes, weil man sehr auf Augenhöhe und arbeitet.
Das fand ich super. Ist auch real so?
Ja, finde ich schon. Also so die
Ärzte sagen dann nicht, jetzt übernehme ich mal hier oder so?
Naja, also es ist natürlich, kommt ja darauf an, welcher Arzt da, so, aber ich finde so die älteste Hebamme immer im Kreis, da ist auch immer noch die, die alle fragen, weil sie natürlich einfach die meiste Berufserfahrung hat, so viele Geburten gesehen und das ist auch für mich heute immer noch so. Ich arbeite als Begleitbeleghebamme, das heißt, dass ich Frauen 1:1 betreue in einem großen Berliner Krankenhaus und da haben wir zwei super tolle Hebammen, die da seit, was weiß ich, 40 Jahren arbeiten oder länger. Und wenn ich nicht weiter weiß, die frage ich immer.
Okay.
Weil das ist natürlich einfach so, die haben alles gesehen.
Ja.
Und auch jeder junge Assistenzarzt sollte sich immer an die erfahrenste Hebamme halten, weil da lernt man halt was. Und das ist ja auch so, Geburtshilfe ist Handarbeit, ne? Also ist, und das muss weitergegeben werden. Und das lernt man halt durch Geburtshelfer. Und das ist natürlich so, die Geburtshilfe in den neuen Bundesländern ist, war schon sehr, sehr handgeprägt sozusagen und da war zwar eine krasse Geburtshilfe, aber so die Geburtshelfer, die wir jetzt nicht mehr so haben, die halt eine gute VE, also eine Saugglocke oder eine Zange, wenn man das konnte, dann waren das natürlich wirklich gute Geburtshelfer. Bloß das Ganzheitliche hat ein bisschen gefehlt, ne?
Weil bisschen, würde ich auch sagen.
Bisschen, das war also, schon eine krasse, also die Geburtsgeschichte meiner Mutter. Eieiei, das waren schon.
Hat sie dir das irgendwann erzählt?
Ja.
Und wie hat sie das empfunden?
Naja, also es haben ja in der DDR die Frauen sehr früh Kinder bekommen. Mhm. Es wurde ja auch gefördert, wenn du
Kriegt eine Wohnung.
Man kriegt eine Wohnung, genau.
Man dann abkindern konnte. Also man kriegte eine Wohnung und nicht die Wohnung konnte man nicht abkindern, aber einen Kredit, einen Familienkredit kriegte man. Und den konnte man abkindern. Man musste weniger zurückzahlen pro Kind.
Ja, also.
Total verrückt. Aber ja, das war
der
halt.
Der
Staat wollte, dass Kinder geboren werden.
Kinder geboren werden, gesunde Kinder wollte es kontrollieren. Es gab ja sozusagen diese Mutterschaftsvorsorgen und so. Es wurde ja alles kontrolliert, ne?
Also. Ist so, ja.
Das ist, und so bin ich halt, ich bin halt auch so aufgewachsen und deshalb ist es für mich auch immer, deshalb war es mir, glaube ich, auch immer so unangenehm, dass es in meinem Pass stand. Weil meine Familie, auch die Familie meines Vaters, die waren halt nicht in diesem System. Die Kirche war für uns immer ein Ort der Freiheit. Also deshalb bin ich auch immer, ich bin auch heute noch in der evangelischen Kirche, ich zahle Kirchensteuern, weil das ist etwas für mich, was immer Gemeinschaft war. Und
ja, spannend.
In mein,
der andere Ort.
Der andere Ort in den, und deshalb habe ich habe mit Kirche was Positives verbunden, weil ich war im evangelischen Kindergarten in Stendal. Meine Mutter war sozusagen in der Christenlehre anstatt im, wie heißt das, ja, Pionier
unter, Pioniere gab es, Pionier, ja, genau.
Genau, und deshalb, ich habe das eher alles immer negativ empfunden, weil meine Mutter hat zum Beispiel kein Abitur machen können, weil sie immer in der Christenlehre war. Also das ist ja sowas wie, ich würde mal sagen, wie
Religionsunterricht, aber innerhalb der Kirchgemeinde und nicht in der Schule. Genau.
Und dadurch war sie natürlich immer schon auf der roten Liste, dass ihre Eltern sozusagen nicht den Staat gefördert haben und dieses Pionierdenken.
Deine Mutter ist ungefähr Mitte der 60er geboren, wenn ich das
Jahrgang
richtig verstehe.
65.
Also so alt wie ich ungefähr.
Ja, 60 Jahre alt. Und dadurch, dass sie so sehr frei da erzogen worden ist, hatte sie natürlich immer schon Probleme mit dem System. Das ist einfach auch, dass man kontrolliert wird, wann man welche gesundheitliche Untersuchungen machen muss. Und das muss dann so gemacht werden. Also man hatte ja gar keine Möglichkeit, das selber frei zu entscheiden, auch wie ich eine Geburt gestalte, dass ich, dass ich mein Kind im Wasser bekommen will oder dass ich mein Kind stillen will und bei mir haben will. Also es wurde ja alles kontrolliert. Und das war für sie sehr schwierig.
Ich kenne das, ich bin ja so alt wie deine Mutter sozusagen, ne? 66 geboren und meine Kinder sind 89 und 91 geboren. Aber also auch beide sozusagen im DDR-System. Und das ist schon, also das, ich kann das alles bestätigen. Ich war auch in der Kirche aktiv und bin da so, das war so meine positive Schattenwelt. Also da konnte ich sein, wer ich bin. Und das mit den Geburten, ich fühle das total. Bei der ersten Geburt war es irgendwie so, das war eine Woche nach dem errechneten Termin. Und dann war man der Meinung, man leitet jetzt die Geburt ein. Und dann setzten aber parallel die Wehen ein und ich wurde so kurz vor ohnmächtig. Also ich weiß bis heute nicht so ganz genau, was passiert ist. Ich weiß nur, dass ich am nächsten Tag auf meinen Bauch geschaut habe und ein extrem großes Hämatom hatte. Und dann hat mir mein damaliger Mann, der dabei war bei der Geburt, hat gesagt, ja, der Arzt hat sich dann oben hingekniet und hat den Friedrich mit der Faust rausgeschoben quasi. Es sah aus, ne? Aber das war für mich gar nicht so das Schlimme, weil ich dachte, okay, wenn es so funktioniert hat, hat es halt so funktioniert. Das Schlimme war eigentlich, dass ich nicht gefragt wurde, willst du das jetzt? Ist das okay, dass wir jetzt die Geburt einleiten oder? Sondern es kam jemand rein, blieb in der Tür stehen und hat gesagt, wir fangen dann jetzt an. Ich dachte so, krass, was macht ihr hier? Und die zweite Geburt, das war fast ein bisschen lustig. Mein zweiter Sohn ist in einem anderen Krankenhaus dann geboren und dann war auch natürlich nicht die Frage, ob Hausgeburt oder das alles, das war überhaupt nicht das Thema. Und ich hatte abends Wehen und dann ging die wieder weg und dann habe ich da übernachtet und dann wurde mein Mann entlassen mit den Worten, wir rufen Sie denn rechtzeitig an.
Hat er nicht geschafft.
Nee, die Hebamme hat ihn gar nicht angerufen. Ich habe gefragt, habt ihr angerufen und dann sagte sie sowas wie ja, ja. Und dann hat sie hinterher zu mir gesagt, wir haben das doch gut zusammen hingekriegt, oder? Der hätte doch jetzt hier wirklich nur gestört. Sag ich, haben Sie ihn gar nicht angerufen? Nee, sagt sie, ich finde, das stört. Und es war ein bisschen verschwörerisch auch. Ne? Die war irgendwie damals kurz vor der Rente und konnte sich das, glaube ich, einfach nicht vorstellen, dass man diesen Quatsch jetzt macht, dass die Männer da, die, weiß ich nicht, umfallen oder was auch immer sie gehört hatte oder für Erfahrungen hatte. Aber das war auf der anderen Seite, war das so, ich war ganz alleine im Kreißsaal, im riesigen Kreißsaal ich ganz alleine. Und es war aber sowas Geschwisterliches, Schwesterliches mit ihr auf der anderen Seite. Das fand ich jedenfalls das bessere Erlebnis, auch wenn ich es doof fand. Dass
sie. Weil sie hat das alles geleitet, ne?
Sie hat es, ja, wir zwei waren ganz alleine.
Auch zur Geburt kam kein Arzt?
Nee.
Ach so, schön.
Der wäre da gewesen wahrscheinlich, aber der kam nicht.
Wäre trotzdem schön, wenn der Papa...
Wäre nicht schlecht gewesen. Aber trotzdem war es so ein, ja, aber dieses, wir bestimmen, was gemacht wird, die U-Untersuchungen, die es natürlich auch gab, ne? Und das war jetzt nicht so, dass man sagen konnte, ich gehe halt nächste Woche, sondern wurde es angerufen, wenn das nicht rechtzeitig. Und dieser Anruf war auch nicht fürsorglich, sondern er war halt kontrollettmäßig, genau. Ihr seid nach Schleswig-Holstein gegangen, weil deine Mutter nicht zurück wollte, oder wie?
Na, meine Mutter war eigentlich immer schon, war in diesem System, in dem sie aufgewachsen ist, einfach nicht glücklich. Also dieses Kontrollieren, ich glaube, das hat auch meine Mutter ist die einzige Tochter meiner Großeltern und die haben sich sehr spät kennengelernt. Mein Opa hatte den Krieg überlebt, meine Oma war auch, ich meine, das weiß man ja immer bei der Generation nicht so, aber ist auch alleinerziehend bei ihrer Mutter. Also man weiß auch, dass sehr kompliziert. Also, und die haben sich sehr spät dann noch meine Mutter bekommen und waren halt auch immer, eigentlich hätten sie weiterziehen müssen. Also wie, sie sind irgendwie so stehen geblieben, haben sich da irgendwie, aber der Bruder meines Großvaters, der ist nach Stuttgart, weil die kam aus Ostpreußen und so weiter. Und eigentlich hätten sie einfach weiterziehen müssen. Aber die waren halt, glaube ich, auch so Menschen, die sich immer nicht so sehr getraut haben, aber die waren natürlich nie happy über dieses System. Und das hat sich, wenn das fest verankert ist, ne, das hat sich bei meiner Mutter halt auch über. Und dann hat sie einfach, glaube ich, das Mindestmachen, die Mindestsache, die man in der Schule so machen konnte, gemacht. Aber man hat einfach gesehen, dass man da halt sehr kontrolliert wird und hat gesagt, also ich muss jetzt hier kein Abitur machen, auch wenn ich es vielleicht könnte, sondern ich suche mir einen Beruf, wo möglichst wenig politisch ist. Deshalb ist sie auch, eigentlich ist sie gar nicht für diesen Beruf so gemacht, aber sie hat gesagt, sie hat was gesucht, wo wenig möglichst Politik ist, also wo man etwas lernen kann und wo man nicht irgendwie dann noch irgendwie in was eintritt.
Wurde sie Bauzeichnerin oder was?
Ja. Also, so,
also was hat sie, was ist sie geworden?
Sie ist Friseurin geworden und das war einfach so ein Beruf, den sie einfach für sich gewählt hat, weil sie dachte, das ist nicht politisch. Und dann hat sie meinen Vater kennengelernt, dann bin ich ja schon sozusagen 85 geboren, da waren die sehr jung, der war aber da gerade bei der Armee, also sind ja auch einfach, sie war alleine bei der Geburt, also ihre Geburt ist wirklich auch mit anderen Frauen, die hintern vorhängen, also wenn ich mir vorstelle, dass man eine 20-jährige Frau alleine bei einer Geburt lässt, also wirklich einfach diese ganze Betreuung, das macht mich natürlich total traurig. Sie hatte eine ganz schlechte, sie hätte super gut stillen können, aber sie wurde so falsch beraten. Also schwierig, aber wollen wir das mal, also das war einfach schwierig. Und dann hat sie eine Freundin kennengelernt, die ihren damaligen Freund immer in der DDR besucht hat. Und die hat sie kennengelernt und das war natürlich dann so kurz bevor die Wende kam.
Ja.
Und als dann die Mauer gefallen ist, ist sie sozusagen gleich als erstes die Besuchung gefahren. Und das war halt in Bad Segeberg in Schleswig-Holstein und ist nicht wiedergekommen. Weil irgendwie, ich habe da auch noch mal, bevor ich jetzt zu dir in den Podcast gekommen bin, mit ihr drüber geredet, sie meinte, ja, dann hat ihr gleich irgendjemand eine Friseurstelle angeboten und dann ist sie nicht mit schlecht. Mir einfach da geblieben.
Und sie konnte alles handwerklich, es war nicht die Frage.
Ja, genau. Ja. Wir haben dann erstmal.
Wurde ja manchmal behauptet bei den DDR-Leuten, dass sie nicht kapieren, wie was zu machen ist, aber es war keine Frage.
Sie wurde wirklich dort mit offenen Armen empfangen und hat da auch bei der Arbeit gleich wirklich viel Unterstützung bekommen. Und wir haben dann wirklich erstmal so, ich würde mal sagen, so ein halbes Jahr bei dieser besagten Freundin gewohnt, wie so Flüchtlinge. Also so, ja, waren wir ja auch.
Und erinnerst du dich daran oder ist das so ein bisschen vor den eigenen?
Ich war ja dann so 4,5 und ich erinnere mich schon, also ich weiß jetzt nicht mehr alles, aber ich kann mich an diese Orte erinnern, an diese Wohnung erinnern, was ich natürlich ganz klar dann weiß, als wir in unsere erste eigene Wohnung gezogen sind. Das war eine Einzimmerwohnung in Bad Segeberg gegenüber der Rennkoppel. und da haben wir dann dieses Zimmer so getrennt, dass wir so einen großen Schrank hatten und ich habe immer hinterm Schrank geschlafen. Und ich habe das aber gar nicht als negativ so in meiner Erinnerung, weil ich war natürlich immer so das arme Kind. Ich bin dann
in die Kita gegangen.
Ich bin in die
Schon das, du hattest keine Mama, die zu Hause war und Mittagessen gekocht
hat. Nee, meine Mutter hat von
hat ja gearbeitet.
Von morgens bis nachmittags so 17 Uhr, glaube ich, gearbeitet und also Vollzeit beschäftigt. Und ich bin dann in die evangelische Kita dann. Also erst war ich so bei so einer Tagesmutter, aber bis ich dann diesen Kita-Platz hatte, war ich dann in der evangelischen Kita und das kann man sich vielleicht viele heute gar nicht mehr vorstellen. Da gab es nur Gruppen vormittags, also dann sind die Kinder wahrscheinlich um 8 gekommen und um 12 wieder abgeholt und haben zu Hause gegessen. Und dann gab es dann kurz Pause und dann gab es eine Nachmittagsgruppe. Also das kamen dann Kinder, also ist schon lustig, ne? Die kamen dann für nachmittags für 3 Stunden in den Kindergarten.
Die sollten halt mit anderen Kindern mal spielen. So war, glaube ich, in Westdeutschland der Gedanke in der Zeit, ja.
Ja, und ich war in beiden Gruppen.
Du warst in beiden Gruppen und dazwischen?
Haben
Sie sich schlafen gelegt oder was?
Nee, aber dann, also mit 5, also da war ich ja so 4,5, da habe ich dann nicht mehr einen Mittagsschlaf gemacht. Aber da musste dann erstmal irgendwie, dann haben die dafür eine Lösung gefunden. Und dann habe ich irgendwelches Mittagessen dann immer gekriegt. Aber es war ja natürlich nicht das Konzept, das in dieser Küche gekocht wurde.
Ja.
Aber für mich wurde das dann sozusagen.
Du warst das arme Kind.
Das arme Kind. Ich wurde aber viel mitgenommen. Also ich war immer meine Mutter sagt, ich war auch immer glücklich. Ja. Und ich glaube auch, dass meine Selbstständigkeit und auch mein früher Einstieg ins Berufsleben daraus entstanden ist, dass ich einfach mit meiner Mutter alleine groß geworden bin. Ich war immer kontaktfreudig, ich habe gleich Anschluss gefunden. Die haben mich immer alle wirklich mitgenommen und ich habe das nicht empfunden, dass ich, klar wusste ich, dass wir kleiner gewohnt haben, aber dass ich arm bin. Also es war natürlich schwierige Zeiten und meine Mutter hat natürlich nicht viel Geld verdient, aber uns ging es gut. Also es war jetzt nicht so, wir hatten eine gute Zeit.
Ja,
also und ich habe das nicht negativ in Erinnerung. Ich war auch sehr, sehr früh sehr selbstständig. Ich bin dann damals auch in den ersten Hort, der dort dann irgendwann gegründet wurde, gekommen.
Pionierin quasi.
Ja.
Ja, Hortpionierin. Ja. Genau.
Es gab ja kein Angebot für nach der Schule. Ja. Und da hat diese evangelische Kita dann auch ein Hort gemacht. Mhm. Also der war da nicht in der Schule, sondern man musste von der Grundschule dann zu dieser evangelischen Kita wieder gehen. Ja. Und da gab es dann für ganz, ganz wenige Kinder eine Nachmittagsbetreuung.
Und wahrscheinlich war es cool, weil ihr wart eine kleine Gruppe und
ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich immer, also ich bin da hingegangen, aber ich fand es eher toll, wenn mich andere Kinder mitgenommen haben nach der Schule. Ja. Also ich kann mich an eine Schulfreundin erinnern, die Mutter hat mich ganz oft, da gab es auch immer so leckeres Essen. Also wenn ich so, die macht, hat die besten Fischstäbchen gemacht. Ich wurde einfach immer oft, und dadurch ist auch so dieser Kontakt zu Menschen, ich war ein sehr kontaktfreudiges Kind und ich glaube, meine Mutter hatte da eher immer so ein bisschen das Problem mit, aber ich fand es alles super.
Sehr gut, jetzt hast du dann den, wir überspringen jetzt mal ein bisschen, du hast dich dann für den Hebammenberuf entschieden und wieder in Stendal, ja. Wir sind wieder zurück in Stendal, kurz zurück in Stendal. Und sprichst darüber sehr viel öffentlich auf Instagram und auf Podien und so. Ich glaube, wir sind uns das erste Mal auch auf einem Podium begegnet. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Ja, die Geburtshilfe ist ja schon sehr lange in der Krise.
Ja, genau.
Deshalb haben wir schon oft darüber gesprochen und ich bin auch nicht müde, aber es ist schon wirklich sehr zäh. Mhm. Na, also Familienpolitik, Frauengesundheit, das ist wirklich einfach auch 2026 immer noch so, wo alle immer so, ach ja.
Friedrich Merz hat ja in einer öffentlichen Diskussion gesagt, da würde er sich jetzt gar nicht mit auskennen, wer. Und ich dachte auch so, krass. Okay, aber er war jedenfalls zugewandt. Ich bin schon so anspruchslos, dass ich mich schon freue, wenn jemand sagt, ah, es ist ein Problem, dann beschäftige ich mich mal damit. Mhm. Aber es ist noch nichts passiert, wenn ich es richtig weiß.
Ich habe auch noch das ganz spät abends mit meinem Mann gesehen und habe gesagt, er meinte, jetzt kommen die Hebammen. Und ich so, und wir haben es irgendwie 5000 Mal, er hat es auf dem iPad geguckt, immer und zurück. Ja. Und dann habe ich es auch noch abgefilmt und habe gesagt, wir müssen morgen früh unbedingt sofort was dazu machen.
Ja.
Ich fand das auch einfach toll, die Hebammen sind da ja auch extra hingefahren und die beiden Hebammen, die da sind, waren. Und es ist natürlich jetzt nichts passiert. Es ist natürlich, das meine ich halt immer, wir haben, also das ganze letzte Jahr, 25, habe ich mich einfach diesem Thema immer wieder Raum gegeben. Es geht nicht persönlich, ich habe Gott sei Dank das Glück, dass ich als Hebamme so arbeiten kann, obwohl es einfach auch total doof ist, weil ich mir meinen Hebammenberuf querfinanziere.
Ich wollte gerade sagen, du machst noch was anderes, ne, damit du das gut machen kannst.
Genau, damit ich so arbeiten kann, wie ich arbeiten kann, bin ich Content Creatorin geworden und verdiene damit auch Geld und auch hauptsächlich mein Geld. Und bin aber Hebamme, also das ist mein Beruf. Aber ich möchte natürlich allen anderen Hebammen, die nicht die Möglichkeit zu haben, wie ich auf die Bühne. Deshalb spreche ich eher für meinen Berufsstand und nicht für mich als Person. Und habe auch im Mai ein Video mit ganz vielen tollen Persönlichkeiten auch wieder, die darauf aufmerksam machen. Das ist dann natürlich immer kurzzeitig, bringt das was, aber ich habe auch mit ganz vielen, ich habe mit einer Frau vom Deutschen Hebammenverband sehr viel Kontakt, aber es ist halt auch, die ist auch zum ersten Mal, ich habe mit der Ende des Jahres nochmal gesprochen, sie hat auch gesagt, sie ist so müde.
Ja.
Und weil diese Arbeit wird ja auch nicht gesehen, diese Verhandlung mit dem GKV und ich meine jetzt diesen.
Also wir können es vielleicht kurz erklären. Ja. Es geht darum, wie kriegt man für die Geburt, für die Vor- und Nachbereitung.
Ja.
Und es ist, ja, also wie du sagst, ich habe es seit 20 Jahren total in der Krise. Dann ging es um die Frage, wie Hebammen versichert sind. So ein bisschen dieses Gefühl, dann geht doch einfach alle ins Krankenhaus und macht es einfach dort. Und dann habt ihr die Probleme nicht mit der Selbstständigkeit.
Der Beruf ist halt super komplex. Und der neue Hebammenhilfevertrag, also Hebammenhilfevertrag.
Ja. Also als ob man den Hebammen hilft oder wie auch immer.
Genau. Also es gibt natürlich Punkte, die auf jeden Fall eine Verbesserung machen, dass wir Wochenbettbesuche, die länger sind, besser vergünstigt bekommen. Aber es ist so hochkomplex. Ich habe jetzt zum Beispiel mich gestern gerade mal rangesetzt an die Es ist so komplex, dass das einfach die tägliche Arbeit nicht so einfach macht. Und vor allen Dingen sind die nicht die Begleithebammen wie ich so betroffen, sondern die Hebammen, die im Schichtsystem, also die Beleg, und da sind in Bayern ja einfach sehr, sehr viele Krankenhäuser betroffen. Und ich meine jetzt nicht, spreche jetzt nicht von irgendwelchen Wald- und Wiesenkrankenhäusern, wo man dann immer denkt, das sind so kleine Häuser, sondern zum Beispiel Ingolstadt, super großes Haus mit ganz vielen Beleghebammen, die einfach 30-40% Einbußen jetzt haben. Ja. Und das
ist und halt das ist einfach, jetzt kein Beruf, wo man mal eben auf 30-40% verzichten kann, wenn man irgendwie sein Leben weiterführt.
Und ich glaube auch Ingolstadt kann auf diese Hebammen nicht verzichten. Das ist ein Level-1-Klinikum und das ist halt einfach nicht durchdacht. Und ich glaube, diese Leute, die diese Verträge machen, auch beim GKV, dadurch gab es ja dann auch noch Unstimmigkeiten zwischen dem Bund der freiberuflichen Hebammen und des Deutschen Hebammenverbandes. Ja. Also das ist ja auch alles noch so schwierig und diese Verhandlungen, die dort geführt sind und die Leute, die den Vertrag gemacht haben, die müssten das eigentlich mal täglich, diese Arbeit machen, um zu sehen, wie komplex das ist. Und der Hebammenberuf ist ja auch stetig im Wandel. Er muss, man muss sich ja weiterhin fortbilden. Alleine Fortbildungen sind ja schon super teuer. Die finanzieren Hebammen ja selber. Also es ist einfach ein Beruf, den macht man aus Leidenschaft, aber ich habe so das Gefühl, dass einfach, also ich kenne sehr, sehr viele ältere Hebammen, die sagen, also ich mache hier diesen komplexen Abrechnungs, wo ich dann, also man darf zum Beispiel, wurden jetzt ja Abrechnungen gestrichen vom GKV, also von den gesetzlichen Krankenkassen, da haben Hebammen raufgeschrieben, zum Beispiel 21.11. Oben Strich 25.
Ja.
Ja, ein ganzer Bogen. Man muss sich das ja alles quittieren lassen. Und das wurde gestrichen. Das könnte ja auch 1925 sein. Also wurde man schickt das ja dann ein, so zwischen. Und da werden, oder man darf jetzt eine Uhrzeit zum Beispiel nur digital schreiben. Also so, wo es so, und natürlich, das ist ja wieder Aufwand, dann sind das.
Also statt zu sagen, wir wissen, was gemeint ist. Und es ist kein eindeutig, was gemeint ist.
Es ist wirklich eindeutig. Ja. Oder man, also es ist wirklich so hochkomplex, das zu machen. Und das ist einfach dann das dreimal hin und her, das Porto hin. Und also es ist einfach so, dass man dann auch denkt, so, da habe ich keinen Bock mehr drauf, auf diese 3,50 Euro, dass es einem so schwer gemacht wird. Und wenn man das jetzt hochrechnet, sind es nicht so großartige Verbesserungen, wenn man sieht, wie lange wir einfach schon die gleichen Beträge haben. Also da können wir jetzt 2 Stunden drüber reden. Und das ist halt einfach ein großes
Problem.
Wir
verlinken hier mal ein paar Sachen, die ihr lesen könnt dazu, wenn euch das intensiver interessiert. Und ich, also politisch interessiert es mich schon, seit ich irgendwie, weiß ich nicht, Politik mache, im Grunde genommen. Und seit wir uns das erste Mal getroffen haben, wäre das eigentlich anders, wenn Männer Kinder kriegen würden? Frage ich mich manchmal. Also die Geburt ist einerseits, findet quasi nicht in der Öffentlichkeit statt.
Ja, das habe ich ja neulich gesagt, da wurde ich ja für auch, weil ich so flapsig gesagt habe, dass wenn Männer Kinder kriegen würden, dann würden wir diese Probleme nicht haben und andere Strukturen. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass es so ist, weil es ist halt einfach essentiell wichtig und es ist nicht egal, wie man sein Kind bekommt und dass man einfach gut betreut ist. Und wenn ich deine Geschichte höre, wenn ich die Geschichte meiner Mutter höre und es gibt ja immer noch diese Geschichten und wenn man Frauen irgendwie im Sterbebett fragt, wie war deine Geburt, da können die dir alles erzählen oder wie ist deine Fehlgeburt verlaufen, wie wurdest du da geburt? Also das betrifft uns ja alle, auch wenn es vielleicht ein kurzer Zeitraum unserer Biografie ist, wo wir Kinder kriegen können, aber es ist ja etwas, was so tief verankert ist und was auch, wenn man da wirklich einfach Frauen ganzheitlich gut betreut, nicht nur mit Hebammen, sondern auch mit Psychologen, weil wir haben ganz viele Frauen, die einfach postpartale Depressionen haben. Das verläuft sich ja weiter in die gesundheitliche Geschichte oder in die Akte einer Frau, dass man sagt, wenn man da wirklich einfach sagt, wir gucken da hin, dass da Frauen gut betreut sind, ganzheitlich betreut sind, dann setzen wir ein super Fundament.
Voll, also auch für die Kinder.
Ja, für die Kinder. Werden.
Das sind ja am Ende
alles. Wir alle, also, ne?
Genau.
Weil,
das gehört ja auch dazu.
Weil jeder fragt dich, wenn man irgendwo, wie sind sie geboren? Wie war die Geburt? War die traumatisch? Also wir wissen ja einfach heute aus der Studienlage, dass es einfach total essentiell wichtig ist, auch für folgende Erkrankungen.
Auch das Drumherum, ne, hat sich ja total entwickelt, finde ich. Also bei mir war es noch so, Wochenbett. Meine Nachbarin brachte mir eine Hühnersuppe.
Nee, super.
Anders, Täubchensuppe. Sie hatte 2 Tauben geschlachtet, hat sie mir das später erzählt. Aber das gehörte irgendwie dazu, auf dem Dorf. Dann, ja, und fand das wichtig. Und es war ein Riesentopf, also ich konnte davon quasi wirklich eine Woche essen. Es war dann ein bisschen langweilig, aber egal. Machte man als Nachbarin. Man brachte der Nachbarin die Hühnersuppe. Aber ansonsten war jetzt Wochenbett nicht so, dass klar war, jetzt ist hier Ruhe, sondern es kam Besuch und die wollten, dass Kaffee gekocht wird und wollten das Kind sehen und wollten auch, dass das jetzt nicht direkt schreit, wenn sie kommen und so weiter. Und das, was deine Mama mit dem Stillen erlebt hat, habe ich so ein bisschen, ich war halt in dieser Oppositionsbewegung und da war irgendwie total klar, die DDR möchte eigentlich, dass man nicht stillt, sondern dass man sofort die Flasche gibt, damit die Kinder dann schnell in die Kita und man Kinderkrippe noch und man dann schnell wieder arbeiten kann. Und für uns war es so ein bisschen so ein Widerstandshandeln, dass wir gesagt haben, nee, wir stillen unsere Kinder. Wir nehmen sie auch übrigens überall mit hin und wir haben auch nicht nur Kinderwägen, sondern haben uns selber so Tücher Wahnsinn. Gebaut, mit denen wir sie mitnehmen konnten. Aber trotzdem, ich habe diese Wochenbettzeit und auch viele meiner Freundinnen als unheimlich anstrengend empfunden, weil man sollte ja nach Tag zwei quasi funktionieren. Und bei meinem zweiten Kind habe ich entschieden, ich bleibe jetzt einfach eine Woche im Krankenhaus. Das konnte man ja, aber es fand ich extrem viel ruhiger und entspannter.
Aber hattest du dein Baby dann bei dir?
Das wurde immer reingeschoben sozusagen. Also es war jetzt nicht die ganze Zeit bei mir. Ja, und ich habe dann, da war nicht viel los zu der Zeit und ich habe dann immer durchgesetzt, dass es möglichst viel und so. Aber ich fand, natürlich war das auch ein Kompromiss, aber ich fand dieses erste Wochenbett so unfassbar anstrengend. Es war auch nicht die Frage, ob vielleicht mein Mann nicht arbeitet oder so. Ne? Der musste natürlich gleichzeitig arbeiten und irgendwie versuchen, mich zu versorgen und Großeltern gab es leider nicht. Also es gab sozusagen keine Infrastruktur. Und deswegen war das für mich dann der Ausweg, zu sagen, okay, dann mache ich das jetzt.
Aber ich finde die Vorstellung, ich bin ja Mutter auch von 4 Kindern, dass ich mein Kind nicht ununterbrochen nach der Geburt bei mir habe, außer ich gebe es halt an eine Vertrauensperson, die ich auswähle. Ja. Das finde ich schon krass.
Also das war total krass.
Ich meine, das war normal und ich finde das auch, wenn ich das mit meiner Mutter bespreche, immer sagt sie immer so, aber es war halt so. Und sie hatte halt auch immer so, ich wollte dich auch nicht in die Kinderkrippe geben und das war für mich das Schlimmste. Also so dieses nicht selber das entscheiden zu können und eigentlich wusste sie es von ihrem Gefühl her, das hat sie ja schon richtig geleitet, dass es sich für sie nicht richtig angefühlt hat. Weil das war ja schon auch nur das war natürlich toll, dass Frauen, auch wenn sie wollten, frühzeitig wieder in den Job, aber es war eher eine Aufbewahrungsstätte. Es war ja jetzt nicht so, dass die Kinder da liebevoll.
Und man war ein bisschen asozial, wenn man das, also im Wortsinn,
wenn man das nicht gemacht hat.
Wenn man es nicht gemacht hat, ja. Also ich habe irgendwie mein erstes Kind ging nicht in die Kinderkrippe und das war
ein großes Thema.
Riesenthema im Dorf. Sind die was Besseres? Was machen die? Und die, also so. Und beim zweiten Kind war es dann allerdings so, dann haben wir das 9 Monate durchgezogen und dann fand der es irgendwie blöd, dass er nicht mit seinem Bruder mit darf und hat ein Riesentheater gemacht und sich vor der Krippe auf den Boden geworfen. Also ist er einfach so.
Wollte das kann ich mir mal gar nicht vorstellen.
Ja. Aber das war, glaube ich, Bruder und irgendwie so. Und ich möchte das machen, was der auch macht und keine Ahnung. Also ich hatte eigentlich so das Gefühl, ich bleibe 3 Jahre zu Hause. Und dann mache ich das. Heute würde ich immer sagen, es ist auch für jedes Kind, für alle Eltern anders und man soll es machen, wie man denkt. Also
super individuell, aber ich meine, dass man die Wahlfreiheit hat, dass man das halt machen, also gestalten kann, wie man will. Und ich finde halt auch, was da passiert ist, also ich habe einfach auch noch ganz schlimme Erinnerungen, immer nur so schemenhaft, weil man kann sich eigentlich stundenlang auf dem Topf sitzen. Also dieses, es war ja wirklich so, man muss funktionieren. Also es gab so, und wenn man halt wenn man das einfach heute vergleicht, auch mit dem Wissen, was man hat zu Babys und Kleinkindern, dann ist das schon krass.
Ja, also ich habe auch meinen Sohn.
Das ist schon sehr traumatisierend.
Voll. Also der war im Kindergarten und dann war ich nicht rechtzeitig da und der Papa auch nicht. Und dann saß er angezogen mit dem Rucksack in der Garderobe eine Dreiviertelstunde und musste ganz alleine auf uns warten. Ich so, hä? Warum bitteschön, also man konnte ja auch anrufen und sagen, sorry, es tut mir leid, ich bin zu spät und so. Es war alles noch innerhalb der Öffnungszeit. Ja, alles das hat es gegeben. Was würdest du sagen heute, ist das Ost-West-Ding noch ein Thema? Also deine Großeltern wohnen ja noch in Stendal.
Ich habe mittlerweile noch. Ist
das bei Familiendings noch ein Thema, oder?
Ich glaube, es gibt immer noch, ich bin dann ja, meine Familiengeschichte ist so ein bisschen komplex. Ich war auch noch mal als Jugendliche mit 12 sozusagen, da war es ja schon die 9 Bundesländer, kurz ein Jahr da, weil meine Mutter da noch mit meinem Vater zusammen war und dann sind wir wieder zurück. Und das war für mich richtig schlimm. Also es war für mich richtig, richtig schlimm. Also nach
nicht nur wegen der Sprache.
Ja, einfach so dieses ganze System, das war schon einfach hat mich überhaupt nicht wohl gefühlt und ich habe schon, also ich glaube auch in Berlin ist es für mich, ich weiß, das ist glaube ich wirklich so, wie man halt auch Politik, deshalb ist es ja so wichtig, dass man halt auch offen in der Familie redet, aber das ist auch für mich so die Stadtteile in Berlin, mich hat es auch eher immer nach West-Berlin gezogen als nach Ost-Berlin, weil ich immer so dieses Gefühl von dieses Kontrollieren, Selbst ich bin jetzt in einem Krankenhaus, was im Ostberlin liegt, und da habe ich auch gemerkt, es ist einfach so, es ist jetzt natürlich, jetzt sind ja ganz viele junge Hebammen und so, aber so immer noch mal so dieses früher. Und das finde ich schon, dass sich das so langsam jetzt, ne, 2026, ist es schon so, dass es so, aber lange Zeit hat man das, finde ich, immer noch so gespürt. Ich sage auch mal ganz bewusst nicht Osten, sondern neue Bundesländer. Also
aber so neu sind sie jetzt gar nicht mehr, ne?
Nein, aber ich versuche, also jetzt sind sie nicht mehr so neu, aber das habe ich immer versucht in meiner Sprache, ja, weil ich das auch schon doof war, so. Osti und Wessi, was ja schon immer eher was Negatives ist.
Okay, deswegen verstehe.
Ja, ja, und weil ich mich auch immer eher geschämt habe für meine Herkunft, weil ich das halt ja aus meiner Familiengeschichte, ich habe mit meinem Vater Weihnachten darüber gesprochen, hat er seine Akte angefordert. Also
seine Stasi-Akte?
Seine Stasi-Akte, genau, seine Stasi-Akte, um auch da nochmal zu sehen, auch meine, die Großeltern von meiner väterlichen Seite hatten sehr viele Familien, die sozusagen auch rübergemacht sind. Also die
Ausreiseantrag gestellt haben und dann so warten mussten, vielleicht im Gefängnis waren und so weiter.
Einfach zu wissen, dass es da so eine Akte gibt und da jetzt zu wissen, wer hat einen auch beschattet. Mhm. Das finde ich so schlimm. Also wir haben da wirklich dieses Jahr Weihnachten nochmal drüber geredet und auch, dass er einer seiner besten Freunde, der wurde von seinem Vater beschattet.
Mhm. Ehepartner. Alles, das ist ja alles.
Und das ist so, Kinder. Ja. Also so, und deshalb habe ich, glaube ich, so dieses Negative immer und habe mich dafür viele Jahre lang einfach auch so nicht damit verbunden gefühlt und fühle mich als immer als Schleswig-Holsteinerin und habe das eher immer negativ gesehen. Mhm. Und ich glaube schon, dass das jetzt so meine Kinder, wenn jetzt einer sagt, er ist in Stendal geboren, dann haben die, dann würden die ja jetzt nicht irgendwie drüber nachdenken, ob das jetzt Osten oder Westen ist. Aber so ich, Jahrgang 85, auf jeden Fall schon. Und da war es schon, glaube ich, auch eher so ein bisschen belächelt, wenn man jetzt gesagt hat, man ist ein Ossi.
Jetzt ist ja, ja, also, ja.
Und ist aber nochmal unterschiedlich und das finde ich, glaube ich, auch. Also deshalb ist man ja auch immer, und du bist ja auch aus Ostdeutschland. Und wenn man zum Beispiel in der Kirche war oder wenn man evangelisch erzogen war, dann wusste man schon, okay, die sind ein bisschen anders.
Ja, die sind
also so, das sind so ein bisschen, also das war so, man war so wie so eine, wie so ein sicherer Hafen. Mhm. Also wenn ich jetzt wenn ich wusste, okay, der ist getauft und kommt aus Ostdeutschland, weiß ich schon, okay, die denken auch ein bisschen anders. Die sind also nicht politisch, die sind, ja, das ist das schon, das war schon so. Und das war auch bei meiner Mutter so, dass sie auch als Freundin einfach viel hatte aus dieser Kirchengemeinde. Mhm. Deshalb ist für mich wirklich, für viele ist vielleicht Kirche was oft was Negatives so. Und für mich hat Kirche was wirklich, die evangelische Kirchengemeinschaft, gerade jetzt in Stendal, was total Positives immer gemacht, weil es dieser sichere Hafen war. Und da waren Leute, die ihre Meinung offen ausgesprochen haben, wo man weltoffener war. Und das war einfach, das war so ein Hafen.
Ist, glaube ich, bis heute übrigens so, auch in Stendal. Ja. Also kann man sagen. Und
auch eine tolle Kirchengemeinde. Es gibt ja den Stendaler Dom. Genau. Es gibt einen wunderbaren Chor. Also das waren wirklich Leute, die einfach,
die sich auch durchsetzen mussten. Es war ja eine Minderheitensituation, muss man ja sagen. Es war ja nicht so irgendwie Volkskirche und alle gehen dahin. Und es
belesen, die dazu einfach Westfernsehen geguckt haben, die vielleicht auch schon mal da waren. Und das war einfach eine andere Welt, ne? Und deshalb.
Ja, spannend, dass das bis heute. Also meine Kinder sind ja, der eine wohnt in Erfurt, der andere wohnt in Köln. Und der wird allerdings mit Mitte 30, also 91 geboren, der wird als Ossi identifiziert. Und zwar seit er in Köln ist. Vorher hat er auch gedacht, das interessiert ja keinen. Mhm. Aber als er dann dort landete, war so das, was du sagst, man wird so ein bisschen komisch angeguckt, also als ob man aus quasi Sibirien kommt. Und man kriegt komische Fragen gestellt, so als ob dieser ganze Osten eigentlich komplett AfD wählt. Mhm. Und er sagt dann auch immer, also jetzt meine Eltern so nicht und meine Freunde so auch jetzt nicht. Ja. Die wählen was anderes, auch über die Hälfte. Und ich glaube, da hängt schon auch ziemlich viel dran, also auch den Unterschied zu machen, die Leute zu stärken, die anders sind, die demokratisch drauf sind. Und die, das ist ja leichter, in Berlin auf eine Demo zu gehen für das Gute und Rechte, und also Gute und Schöne meine ich damit. Wenn du das in Stendal machst, dann ist das eine echte Mutprobe, also bis heute. Ne? Ja. Wenn du sagst, irgendwie ich will für Weltoffenheit demonstrieren oder gegen die AfD oder sowas und am nächsten Tag hast du die Hälfte der Kinder in der Schule, die anders denken, dann ist es halt eine andere Situation.
Ja, wenn wir jetzt heute das nochmal sehen, auch wenn man es immer so schöne Grafiken gibt, ne, dann ist es natürlich jetzt auch ein Riesenproblem, was wir haben. Und ich habe ja noch einen jüngeren Bruder, der ist 11 Jahre jünger als ich. Mhm. Für den wäre das auch, also der kriegt man, also nach Sachsen-Anhalt, ne, also die politische Lage in Sachsen-Anhalt, der ist das wie ein ganz rote Red Flag, dass er sagt, um Gottes Willen, ne? Also dieses Denken der Menschen, aber ich, ist halt auch einfach das Problem, dass sie einfach auch oft allein gelassen sind.
Die anderen
sind
halt auch da, ne? Ja. Die das nicht machen, die anders wählen und die irgendwie, die ihr Land einfach lieben. Das ist ja, du sagst es ja, ist ja auch schön da.
Ja, es gibt total, es ist schön, aber es ist natürlich, die wirtschaftliche Lage ist schwierig. Mhm. Wir haben das ja generell in den Kleinstädten so, also wenn man jetzt so die Innenstadt von Stendal, also ich meine, das war eine große Handelsstadt, jetzt sieht, mein Vater ist da immer noch Unternehmer und der sagt einfach, es ist super schwierig, es ist schwierig, Auszubildende für sein Unternehmen zu finden, Leute da zu halten. Ja. Es ist einfach schade, weil es ist wirklich eine,
Sehr schöne Stadt, aber es gibt irgendwie viele Billigläden und
die ganze Innenstadt ist leider tot und das ist halt einfach richtig schwierig. Man hatte ja so ein bisschen gehofft, dass das jetzt so Rand Berlin da mit der ICE-Verbindung, deshalb kennen halt auch viele Ständer, weil darüber der Zug geleitet wird.
Genau.
Das war halt ein großes, auch wichtig, so dass dieser ICE da hält, ne? Also um Anbindung zu schaffen. Aber es hat natürlich auch, was die ganze Infrastruktur von Stendal angeht, super schwierig, weil man einfach keine großen Straßen dahin geführt haben. Der Bau der Autobahn. Ja. Und das ist halt einfach, dadurch ist die Wirtschaft natürlich auch einfach.
Also die Anbindung führt eigentlich mehr dazu, dass Leute wegfahren, ne?
Ja.
Und nicht hinkommen.
Genau. Ja, und das ist, und die Nähe zu Berlin ist ja eigentlich gegeben, ne? Also.
An sich ist es sehr, sehr schnell dahin zu kommen, genau, Wittenberg, Stendal. Aber trotzdem muss man auch sagen, Wahlergebnisse sind dort auch so und trotzdem sind eben die Leute, die anders drauf sind, also wo ich immer sage, ja, ich komme auf jeden Fall hin und quatsch mit euch und zeige auch. Mhm.
Aber wie kann man das verbessern?
Also ich glaube tatsächlich, dass das eine Wichtige ist, die Leute zu stabilisieren, die die Demokratie aufrechterhalten. Und manchmal sind das Leute in Parteien, die richtig politisch sind. Manchmal sind das aber einfach nur Leute, die einen Verein machen, die sich um was kümmern. Es ist ganz oft die Kirche, die sagt, wir bleiben aber übrigens hier. Mhm. Und es gibt auch bei uns Armut und wir kümmern uns um die. Und das nicht denen überlassen, die damit gleich eine harte Ideologie nach rechts außen verbringen. Ja. Und das ist, glaube ich, einer der zentralen Sachen. Wir werden nicht den einen Hebel finden, umzulegen und dann passiert das nicht mehr. Aber bedauerlicherweise fühlen sich halt viele Leute, die Sorgen haben, die Ängste haben, von der AfD angesprochen.
Ja.
Und wenn du erstmal in diesem Algorithmus gelandet bist, also das weißt du ja besser als ich, was das bedeutet, dann ist es ganz schwer, wieder da rauszufinden. Und deswegen ist so meine These, direkte Begegnung mit Nachbarinnen und Nachbarn reden, hinfahren, mit Leuten quatschen. Also
ja, auch unsere Aufgabe, unsere Großeltern, unsere Eltern halt einfach. Ja,
zu stabilisieren.
Ja.
Genau.
Aber es ist schwierig.
Ich frage dich jetzt gleich, das ist eigentlich die allerletzte Frage, aber an dieser Stelle passt sie besonders gut. Gibt es was, was dir Hoffnung macht? Und wenn ja, was? Also nicht jetzt in Bezug unbedingt auf Ost-West und Stendal, aber ja.
Also ich finde, man sollte immer Hoffnung haben und ich habe ja nun auch 4 Kinder in diese Welt gesetzt und die geben mir jeden Tag Hoffnung, weil ich einfach sehe, dass die einfach so viele tolle Ideen auch haben. Und ich glaube, das ist auch meine Aufgabe oder unsere Aufgabe, die ich mit meinem Mann habe als Eltern, dass wir die halt darin halt auch immer fördern, weil dieses immer alles nur negativ zu sehen. Ne? Also wenn man für eine Sache brennt, dann soll man dafür, wirklich auch einen steinigen Weg geben. Und das ist halt, was ich meinen Kindern oder unseren Kindern versuche immer mitzugeben, dass sie halt einfach da weitergehen sollen. Mhm. Und ich glaube, genau diese Menschen, und da gibt es viele da draußen, die geben mir immer noch Hoffnung, die einfach sagen so, hey, wir tun uns jetzt hier zusammen, wir machen eine gute Sache. Und es muss auch nicht immer alles so groß sein. Mhm. Es sind ja auch die kleinen Dinge, wie du es gerade gesagt hast, in der Nachbarschaftsarbeit. Und ich finde, man merkt es schon, wenn man in der Schule irgendwie nach Horterziehung, die eine neue Wohnung suchen kann. Also es sind die kleinen Dinge. Und ich glaube, daran sollten wir uns auch als Gesellschaft, das große Ganze kann man nicht immer gleich ändern. Aber je mehr wir mutige Menschen haben, und ich finde es auch immer bewundernswert, wie lange du schon in der Politik bist und immer noch weitermachst. Und es ist ja einfach nicht einfach, aber genau diese Menschen braucht man es. Und das gibt mir Hoffnung. Und ich finde, die Geburtshilfe hat sich positiv entwickelt, so was die Selbstbestimmtheit der Frau angeht, was für mich ja ein ganz großer Punkt ist. Da gibt es natürlich die Rahmenbedingungen noch zu schaffen, da muss man noch weitergehen und vor allen Dingen, dass es allen Menschen, egal welches Einkommen sie haben, zugänglich gemacht wird, weil mittlerweile kann man sich eine selbstbestimmte Geburt natürlich, wenn man das nötige Geld dazu hat, auch kaufen, aber das ist ja nicht was Sinn wir wollen, der Sinn der Sache. Wir wollen halt allen Frauen die Möglichkeit haben, selbstbestimmt zu gebären, egal wo sie möchten, ihre Kinder sicher zu bekommen. Aber da hat sich natürlich, wenn wir jetzt über meine Geburt und deine Geburten sprechen, also meine eigene Geburt und deine Geburten, die du gemacht von deinen Kindern, dann hat sich da natürlich schon einiges positiv entwickelt.
Was wirklich total toll ist.
Was
ich habe hier noch Fragen,
ja.
Die kriegen alle, die in diesen Podcast kommen und man darf sie ziehen. Mhm. Zwei Stück. Oder ja, zwei, so. Genau.
Oh Gott. Welches Vorurteil über West- oder Ostdeutschland fällt dir als erstes ein und wie bescheuert ist es auf einer Skala von 1 bis 10? Also, ich habe jetzt, finde ich schwierig. Also, würde mir jetzt nicht, also ich glaube, was also immer so, das, was bei mir lange noch war, so optisch, also so von der Kleidung her.
Nimmst du ab, ja?
Ja,
okay.
Obwohl der Trend jetzt ja gerade eher wieder kommt.
So. Die mit den Faltenröcken, meinst du das? Oder was meinst du?
Nö, eher so dieses, ich erinnere mich so noch so an meinen Vater, aber ich glaube, das war eher Mode, ob das jetzt Ost und West, aber ich habe das eher so immer so diese, ich glaube, sehr viel Marke war dann wichtig, dass man halt, was man alles nicht hatte, dann war, glaube ich, den Menschen, die dann sozusagen dann, als die Grenzen eröffnet wurden, war dann halt wirklich so, dass man dann halt was von Adidas, also das auch wirklich trägt. Ich glaube, das ist jetzt so einem, die sind dann eher so immer ein bisschen schlichter unterwegs gehen. Da war man dann froh, oh, jetzt konnte man das kaufen und so diese Sachen. Das ist natürlich total, kann ich gar nicht bewerten, aber das ist, glaube ich, etwas, was so war, weil man einfach das nicht hatte, ne? Also diese ganzen Sachen und diese Sache auch so, jetzt kannst du jetzt mal Bananen essen, ne? Das ist ja auch so eine Sache, die ja immer noch
irgendwie mit den Autos so ähnlich, ne?
Mit dem Auto so ähnlich. Das war natürlich so.
Ja,
das habe ich ja gar nicht mehr bewusst mitgekriegt, weil ich habe ja in meiner Erinnerung nicht, dass mir irgendwas gefehlt hat, ne? Also, aber aus den Geschichten von meinen Eltern war es halt so dieses, so dass man dann halt die Möglichkeit hatte. Und es gab natürlich in der DDR immer Leute, die halt so Westkontakte hatten, die hatten dann trotzdem alles, ne?
Naja, alles.
Ja, vieles.
Also ich habe alle 2 Jahre eine Levi's.
Ja.
War mir sehr wichtig.
Ja,
den Rest des Geldes habe ich gespart, um, wenn ich Rentner bin, nach New York zu fahren. Genau, aber ja.
Denke ich an die deutsche Einheit? Ja, ich wohne ja nun mittlerweile seit 17 Jahren in Berlin. Dann hat man natürlich einfach, denke ich ganz oft nach, wenn ich nachts sozusagen durch Berlin, also ich bin ja oft nachts unterwegs, wenn ich bei einer Geburt zurückfahre und dann am Brandenburger Tor vorbeifahre oder generell, wenn ich durch die Stadt fahre, wenn man in Berlin wohnt und für die Menschen und weil wenn ich dann Menschen kennenlerne, die halt wirklich die Mauer noch hier miterlebt haben, dass man durch diese Stadt eine große Mauer gezogen hat, das kann man sich natürlich gar nicht mehr vorstellen. Deshalb sind für mich prägend die Bilder von der deutschen Einheit natürlich ist Berlin. Und es macht mir immer noch Gänsehaut, einfach durch diese Stadt zu fahren und an diese Orte zu kommen, wie in der Bernauer Straße, ne, wo einfach diese Bilder entstanden sind. Und ich finde, wenn man das einfach weiß und weiß auch meine Familiengeschichte oder wenn man an Häusern hier vorbeikommt, wo Tunnel gegraben worden sind, das macht einfach was mit einem. Und ich finde, ich denke halt schon, Deutsche Einheit ist für mich schon einfach Berlin, diese Bilder zu sehen, wie diese Menschen über diese Mauer geklettert sind und ja, dass diese Stadt wieder eins ist. Das ist schon einfach, ist einfach, da hat man immer eine Träne mit im Augen, dass man gesagt hat, dass Familien, dass Geschwister getrennt wurden, einfach von heute auf morgen, das schon einfach.
Total also, spannend, dass wir ganz viel über Freiheit gesprochen haben.
Ja.
Also obwohl wir das Wort, glaube ich, kein einziges Mal benutzt haben, aber dieses nicht kontrolliert werden wollen, weggehen können, hingehen können, wo man will, sagen können, was man will, darauf trainiert zu sein.
Geburtshilfe
Argumente,
auch. Frei
Geburtshilfe
entscheiden.
Frei entscheiden kann.
Und für unsere Kinder einfach.
Nicht normiert sein.
Ja. Das ist, glaube ich, und das war immer so, was meine Mutter immer so, was bin ich, glaube ich, auch so ein freiheitsliebender Mensch, so dieses so, ich möchte nicht, dass mir jemand etwas vorschreibt, sondern ich möchte gerne selber bestimmen. Und ich glaube, das ist einfach, das soll nie wieder passieren. Also es war einfach schlimm, einfach, dass man auch dieses Bespitze, ne? Also das ist so, dass wirklich Menschen erpresst wurden. Also du gehst jetzt nicht ins Gefängnis. Also da haben wir ja so einzelne, ne? Mein Vater hat euch gesagt, ja, das war dann einer aus der Schule, der hat dann oft Blödsinn gemacht und den haben sie dann, und dann haben sie dem gesagt, na ja, also wir lassen das alles fallen, aber dafür kannst du uns Informationen geben.
Ja, dann warst du erpressbar.
Das, oh mein Gott.
Ja, genau.
Ist schon einfach Wahnsinn.
Wie gut, dass wir in Freiheit leben. Ja. Und dass wir, wenn das jemand versucht, darauf reagieren können. Und, genau.
Und es ist wichtig nochmal, dass wir wählen. Ne? Das ist, weil man dann immer denkt, so, oh, meine Stimme zählt nicht. Und wenn ganz viele Menschen so denken, das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir für unseren demokratischen Staat einfach sind und dass wir uns informieren. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste mit in, wenn man Eltern wird, ne? Demokratie fängt am Küchentisch an und geht mit euren Kindern ins Gespräch, klärt mit ihnen auf, guckt mit ihnen gemeinsam die Nachrichten. Ich finde so wichtig in dieser Welt, wo wir gerade sind, wo alles so schnell ist, wo wir KI haben, wo wir Social Media haben. Aber ich merke immer wieder, dass es auch, und schon mit den Kleinen, also meine Kinder sind jetzt 15, 13, 7 und 4, und auch mit der Siebenjährigen einfach so, natürlich anders als mit den Großen, aber dieses so, kommt zusammen in Gruppen und findet Menschen, mit denen ihr einfach wirklich richtig sprecht.
Und überlegt euch, was in der Gruppe jetzt eine Mehrheitsmeinung ist und was man mit der Minderheit
und was man kann verändern kann. Mhm. Also so, und wenn ihr sagt, euer Spielplatz hat irgendwie fehlende Geräte, dann ist das ärgerlich, aber man kann auch zu dem jeweiligen Amt gehen. Das hat mein Sohn jetzt gerade gemacht. Mhm. Also man kann auch Kindern das auch schon so beibringen und dass man kann was verändern. Ja. Es muss nicht immer gleich das große Ganze sein, aber es ist möglich. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir da unser Land mitgestalten.
Mhm. Also Grüße gehen raus nach Gendal und an alle Demokratinnen und Demokraten. Vielen Dank, liebe Sissi, das war wunderbar.
Danke für die Einladung.
Danke.